Der Predigtext ist Römer 1, die Verse 21 bis 32 und ich lese zunächst bis 28. Paulus schreibt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vielfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt sei in die Ewigkeit. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir freuen uns sehr, dass von heute an auch die Zuhörer in dem Nebenraum nicht nur akustisch, sondern auch optisch mit uns verbunden sind. Herzliche Grüße dorthin. Vielen Dank an die Technik. Die haben das mit viel harter Arbeit möglich gemacht. Dankeschön dafür. Und wir freuen uns auch über alle, die wieder über den Livestream mit uns verbunden sind. Heute an diesem 21. Juni. An diesem Wochenende findet im Tagungszentrum von Rehe im Westerwald eine Konferenz des Malachi-Kreises statt unter dem Leitmotto die Bibel verstehen, nicht verdrehen. Die Bibel verstehen, nicht verdrehen. Und am Freitag durfte ich dort den Eröffnungsvortrag halten zu dem Unterthema die Bibel ist sie zeitlos gültig. Und wir hören, wie turbulent es in der Welt zugeht. Es gibt viel Alarm und auch viel Alarmismus. Und umso nötiger ist es, dass wir als Gemeinde präsent sind, mitten im Zentrum dieses Trubels. Mein Thema lautet also, die Bibel ist sie zeitlos gültig. Und ich hatte einen klaren Auftrag von den Brüdern. Die Testfrage, an der ich das untersuchen sollte, war ein Abschnitt aus dem Römerbrief, Römer 1, 21 bis 32. Einige Verse haben wir gerade gehört. In diesem Abschnitt befinden sich Verse, die in den letzten Jahren besonders heftig diskutiert worden sind. Denn hier erläutert der Apostel Paulus, was die biblische Position zur Homosexualität ist. Es gibt auch einige andere Stellen, aber diese Stelle hier in Römer 1 ist die zentrale. Und der Apostel schreibt das nicht als seine subjektive Privatmeinung, er liefert keinen Diskussionsbeitrag, sondern er schreibt das, was er hier schreibt, im Auftrag Gottes. Und er schreibt es mit dem Anspruch, dass ist die Wahrheit, die verbindliche Wahrheit, die der lebendige Gott uns zu diesem Thema vorlegt. Wer das ohnehin ablehnt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dem kann das egal sein, was hier steht. Den wird es auch nicht bewegen. Wer aber der Bibel grundsätzlich vertraut, also wer zum Beispiel an Jesus Christus glaubt, so wie die Bibel ihn uns vorstellt, für den sind diese Verse sehr spannend, weil er sie persönlich ernst nehmen muss, weil er ja sein Leben an der Bibel ausrichten will. Und dann ist das nicht nur eine akademische, sondern vielmehr eine existenzielle Frage. Ist die Bibel zeitlos gültig? Kann man sich auf sie verlassen? Und ist man als Christ daran gebunden, an das, was die Bibel lehrt? Als die Veranstalter von Rehe das Thema vor langer Zeit festlegten, da konnten sie nicht wissen, dass ausgerechnet in diesem Monat, Juni 2020, der Bundesrat ein Gesetz bestätigen würde, in dem es um eine ähnliche Frage geht wie in Römer 1. Der Bundestagsbeschluss stammt ja vom 7. Mai und auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums wird dieses Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen so zusammengefasst. Ich zitiere also von der Homepage des Gesundheitsministeriums. Medizinische und andere Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbst empfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken, sogenannte Konversionstherapien und das Werben hierfür sollen künftig verboten werden. Und dann wird nochmal gesagt, bei wem das gilt, Konversionsbehandlung an Minderjährigen generell, sowie an Volljährigen, deren Einwilligung auf einem Willensmangel beruht. Also wenn man Zwang, Drohung, Täuschung, Irrtum nachweisen kann. Und bei Verstößen gegen das Verbot droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Und Verstöße gegen das Verbot der Werbung werden mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet. Und dieses Gesetz hat der Bundesrat noch einmal bestätigt. Jetzt, wie gesagt, am 5. Juni. Der Bundesrat wollte es noch verschärfen, aber ist damit immerhin nicht durchgekommen. Aber daran sehen wir, wenn wir das vergleichen mit den Versen aus Römer 1, wie aktuell die Bibel ist. Und deshalb tun wir als Gemeinde gut daran, in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, Gottes Wort zu diesem brennenden Thema zu befragen. Und nachdem ich in Rehe darüber zu sprechen hatte, machten dann die letzten Vorbereitungen deutlich, dass wir dafür mit einer Predigt nicht auskommen, sondern wenigstens zwei brauchen. Aber keine Sorge, die halte ich nicht beide heute, sondern heute ist Teil 1, die biblische Einordnung der Homosexualität, Römer 1. Und kommenden Sonntag folgt dann Teil 2, so Gott will, die kirchliche Verantwortung gegenüber Homosexuellen. Also kommenden Sonntag die kirchliche Verantwortung gegenüber Homosexuellen. Da werden wir auch über dieses Gesetz noch einmal sprechen. Also heute biblische Einordnung. Den meisten ist bewusst, dass wir in einer Phase der Geschichte leben, wo sich Überzeugungen und Lebensstile, also Formen des Zusammenlebens, ja sogar die Gesetze, innerhalb kürzester Zeit dramatisch ändern können. Innerhalb kürzester Zeit. Und dazu eine kleine Geschichte. Angenommen, er wäre damals ins Koma gefallen, am 9. November 1989. Sie wissen schon, vor lauter Schrecken und Freude darüber, dass die Mauer in Berlin gefallen war. Der Schrecken saß tief, das Koma dauerte gut 30 Jahre. Und dann ist er neulich wieder aufgewacht und er meint, er habe nur gründlich geschlafen. Natürlich plagt ihn der Hunger, also angezogen, Portemonnaie eingesteckt, zum Bäckergeschäft an der nächsten Ecke gegangen. Da wird ihm zum ersten Mal bange zumute, als ihm lauter Leute mit Masken entgegenkommen. Trotzdem darf er dann seine Sesambrötchen bestellen. Die junge Verkäuferin kommt ihm fremd vor. Vor allem diese lila-grünen Strähnen mitten in ihrer braunen Frisur. Er muss zweimal hinschauen. Das macht 5,30, sagt sie streng und reicht ihm die Tüte. Er zückt sein Portemonnaie und gibt ihr daraus 10 D-Mark. Wollen Sie mich ärgern, faucht sie zurück. Noch nie was vom Euro gehört? Er war ja ins Koma gefallen. Also, und jetzt versteht er gar nichts mehr, lässt vor Schreck die Tüte fallen, will aus dem Laden flüchten, als ein Blick auf den Zeitungsständer fällt und die dicke Schlagzeile 2017 bis 2020, 3 Jahre Ehe für alle. Er fragt, was ist das, Ehe für alle? Und dann unter der Schlagzeile ein farbiges Foto, 2 festlich gekleidete Männer mit Blumenstrauß und dahinter ein Pastor, der die Arme wie zum Segen erhebt. Jetzt versteht er gar nichts mehr. Nur schnell zurück in die schützende Wohnung, wo ihn das noch eingeschaltete Radio mit dem Ende der Nachrichten empfängt. Sie hören den Deutschlandfunk und es folgt jetzt die Sendung Wissenschaft heute mit Professor Drossel zur nächsten Vogelgrippe. Da schläft er vor Schreck gleich wieder ein. In 30 Jahren, sehen Sie, kann viel passieren. Was gestern noch völlig normal war, erscheint uns heute vollkommen fremd. Und umgekehrt, was heute als selbstverständlich gilt, hätte damals wie ein Science-Fiction-Film angemutet. Schon Aldous Huxley staunte bekanntlich darüber, dass seine schöne neue Welt sich 500 Jahre früher anbahnte, als er sich das in seiner Fantasie vorgestellt hatte. Und wie soll man sich da zurechtfinden? Und wie können wir dann sagen, ein Buch, die Bibel sei zeitlos gültig? Gibt es das überhaupt, zeitlose Gültigkeit? Im Wörterbuch wird zeitlos so definiert, nicht einer bestimmten Mode oder Epoche unterliegend. Nicht einer bestimmten Mode oder Epoche unterliegend. Und genau das ist der Anspruch der Bibel. Dass ihre Aussagen heute genauso gelten wie vor 30 Jahren, wie vor 300 Jahren. Und keiner hat das deutlicher gesagt als der Herr Jesus selbst. Himmel und Erde werden vergehen. Matthäus 24, 35 hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch nicht in ihrer Gültigkeit. Und in der Bergpredigt hat er dann deutlich gemacht, nicht alle Bestimmungen, die jemals in der Bibel aufgeschrieben wurden, gelten unterschiedslos zu allen Zeiten. Das natürlich nicht. Also wir sollen heute beispielsweise nicht mehr die Opfer bringen, die das Alte Testament vorschreibt. Aber wir empfangen das gesamte Alte Testament aus den Händen Jesu. Das haben wir neulich schon im Zusammenhang mit der Kanonentstehung gesagt. Und Jesus sagt uns, was davon für uns gilt. Und die von ihm beauftragten Apostel sagen uns, was für uns entscheidend ist. Auch etwa, wie wir unseren Gemeindebau gestalten und betreiben wollen. Das erfahren wir nicht von Mose, das erfahren wir von Jesus und den Aposteln. Und die Bibel äußert sich natürlich nicht zu allen ethischen Fragen so direkt, aber zu einigen schon. Und die zentrale Stelle zum Thema Homosexualität finden wir eben hier in Römer 1. Es ist wichtig, dass wir den großen Zusammenhang verstehen, damit es nicht schief wird. Nach der Einleitung kommt ja zunächst dieser große programmatische Vers, der den ganzen Römerbrief zusammenfasst, Vers 16, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden und dann auch für die Griechen, also für die Heiden. Gottes Kraft zur Rettung, und dann macht Paulus noch deutlich, wie komme ich an diese Rettung ran? Durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus als meinen Erlöser, dass er am Kreuz die Strafe für meine Schuld getragen hat. Und dann nach dieser Zusammenfassung des großen Themas folgt der erste Hauptabschnitt des Römerbriefs. Römer 1, 18 bis 3, 20. Und Sie können darüber viele Predigten über unsere Homepage nachhören. 1, 18 bis 3, 20. Das ist der erste Hauptabschnitt. Und in diesem ersten Hauptabschnitt erklärt Paulus, warum wir Menschen überhaupt Rettung und Erlösung brauchen. Warum wir überhaupt vor Gott als verloren dastehen. Also, Ausgangsvers, es gibt Rettung durch Jesus, und dann im ersten Hauptteil die ausführliche Erklärung, warum wir Rettung brauchen. Und passen Sie auf, wenn es eine Hitliste von Texten gäbe, eine Hitliste von Texten aus der gesamten Weltliteratur, die nicht diskriminierend sind, dann würde unser Abschnitt hier, dann würde Römer 1 bis 3 einen der Spitzenplätze belegen. Einen der Spitzenplätze in der Hitliste der nicht diskriminierenden Texte. Warum? Was heißt diskriminieren? Diskriminieren bedeutet ja, zwischen verschiedenen Menschen oder Gruppen zu unterscheiden. Beziehungsweise die einen gegenüber den anderen zu benachteiligen, zurückzusetzen, vorzuziehen. Das kommt von dem lateinischen Nomen discrimen und bedeutet einfach erstmal Unterschied. Und diskriminieren heißt dann eben einen Unterschied machen. Der Römerbrief ist grundsätzlich antidiskriminierend. Hören Sie her, was er sagt über uns Menschen. Ende von Vers 22 in Kapitel 3. Denn es gibt keinen Unterschied. Denn es gibt keinen Unterschied und weiter, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen an diesem entscheidenden Punkt. Und in Römer 3, 9 hat er es schon mal gesagt, wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es gibt keinen Unterschied, keine Diskriminierung. Und liebe Leute, diese Grundwahrheit, die müssen wir immer im Blick behalten, wenn wir dann die ethischen Aussagen von Paulus im Einzelnen untersuchen. Paulus beginnt mit dem großen Blick. Er beginnt mit dem großen Blick auf die biblische Anthropologie, auf das biblische Menschenbild. Und diese Anthropologie des Paulus ist prinzipiell antidiskriminatorisch angelegt. Prinzipiell antidiskriminatorisch. Martin Lloyd-Jones, der große englische Prediger des 20. Jahrhunderts, der ja aus der Medizin kam und vorher ein sehr erfolgreicher Mediziner gewesen war, hat deswegen den Unterschied zwischen dem Mediziner und dem Prediger so erklärt. Er hat gesagt, der Mediziner, der muss immer eine ausführliche Einzelanamnese machen. Also der muss die Krankengeschichte gründlich erheben, um genau zu wissen, was sein Patient braucht. Der Prediger braucht das nicht. Der muss nicht von jedem einzelnen Zuhörer eine Einzelanamnese machen. Wenn der zu ihm in die Seelsorge kommt, dann kann man drüber reden. Aber nicht prinzipiell. Warum? Weil alle an demselben Grundproblem leiden. Weil alle gleich schuldig sind. Das ist die Aussage von Römer 1, 18 bis 23. Natürlich gibt es dann in der praktischen Ausführung dieser Sündhaftigkeit einige Unterschiede, was die einzelnen Sünden angeht. Der eine neigt mehr zu diesen Sünden, der andere mehr zu jenen. Deswegen gibt es ja auch diese sehr vielfältige exemplarische Liste möglicher Sünden ab 29, voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. So, da kann sich jeder seins raussuchen. Vielfältig sind die Ausführungen des Sünderseins. Aber das Hauptproblem, sagt Paulus, das Hauptproblem, das Grundproblem ist zunächst bei uns allen völlig gleich. Und damit müssen wir anfangen. Und von dort an müssen wir uns dann behutsam voranarbeiten. Entsprechend beginnt eben Paulus nicht mit einer Liste einzelner Sünden. Paulus beginnt nicht mit einer Gegenüberstellung von guten Taten und bösen Taten, dass er sagt, tu das und lass dieses. Das wäre in seinen Augen ein kleinkarierter Moralismus. Wenn wir überhaupt begreifen wollen, als Menschen, wie wir vor Gott dastehen, und wenn wir dann irgendwann verstehen wollen, auch was es mit den einzelnen Sünden auf sich hat, ihr Lieben, dann müssen wir erstmal die Vorgeschichte verstehen. Und diese Vorgeschichte wird nach außen hin nicht gleich sichtbar, aber sie ist da. Und das ergibt nun heute Morgen für unsere Untersuchung eine klare Reihenfolge. Erstens die Vorgeschichte der einzelnen Sünden, dann zweitens der Vollzug der einzelnen Sünde und drittens die Verstrickung in einzelne Sünden. Erstens die Vorgeschichte, zweitens der Vollzug und drittens die Verstrickung in einzelne Sünden. Erstens also die Vorgeschichte. Paulus sagt, eigentlich müsste jeder Mensch Gott ernst nehmen. Eigentlich müsste jeder Mensch an Gott glauben. Eigentlich müsste jeder Mensch Gott ehren und Gott danken. Die Voraussetzungen dafür sind ausgesprochen günstig, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also an der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also diejenigen, die Gott den Glauben und die Verehrung verweigern. Das ist eine eindeutige Sache, sagt Paulus. Und Sie können das mit einem einfachen Experiment klären. Lassen Sie sich mal von einem Kardiologen die Herzleistung erklären. Lassen Sie sich von einem Neurologen die Möglichkeiten des Gehirns darlegen. Lassen Sie sich von einem Ophthalmologen, also einem Augenarzt, ein wenig in die Geheimnisse hineinführen, wie unsere Augen funktionieren. Dann wissen Sie, was Paulus mit Vers 20 meint. Das ist so komplex, so fantastisch, so unvorstellbar genial, dass es niemals von selbst entstanden sein kann. Sie selbst sind sich ein großartiger Gottesbeweis. Und deswegen hat Benedikt Peters das in seinem Kommentar zum Römerbrief auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Menschen kennen Gott, weil sie Menschen sind. Die Menschen kennen Gott, weil sie Menschen sind. Der Mensch kennt Gott, wenn er das nicht künstlich irgendwie abbiegt. Den Fingerabdruck deines Schöpfers kannst du nicht wegradieren. Der ist da. Darum bist du genial. Und dieser Gott, der hat einen Anspruch auf unseren Glauben. Er hat einen Anspruch auf unsere Anbetung. Er hat einen Anspruch auf unseren innigen Dank, weil er seine Existenz deutlich genug dokumentiert hat. Und darum ist es unsere Bestimmung als Menschen, diesen Gott zu ehren, ihm zu danken, für ihn zu leben. Das schulden wir ihm einfach. Aber wie sieht die Realität aus, sagt Paulus? Wir verweigern Gott die Anbetung, wir wenden uns ab. Und Benedikt Peters hat das so schön formuliert, er sagt, wir beginnen Gründe zu suchen, warum die Existenz eines Gottes nicht zwingend sei. Ja, wir versuchen uns rauszureden, wir suchen unsere Schlupflöcher. Und darum ist das wichtigste Verhältnis unseres Lebens kaputt. Und weil es kaputt ist, geraten wir in eine gefährliche Abwärtsspirale hinein, die immer mehr an Tempo zunimmt. Und diese Abwärtsspirale führt Paulus uns hier vor Augen, ab Vers 21. Also es geht los mit dieser verweigerten Anbetung, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Vers 28 nochmal. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. So, und diese verweigerte Anbetung führt wozu? Zu einem verworrenen Denken. Wir werden sehr durcheinander geworfen. Wie geht's Vers 21 weiter? Sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dann nochmal Vers 25. Die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Wir können nicht mehr die Wahrheit erkennen. Und nochmal Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben in eine unwürdige Gesinnung. Und Gesinnung betrifft auch die Art und Weise, wie wir denken und wie wir die Welt erklären und unser Leben verstehen. Also verweigerte Anbetung führt zu verworrenem Denken, führt zu verkehrtem Gottesdienst. Schauen Sie, Vers 23, so geht's weiter. Vers 22, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist dieses verworrene Denken nochmal. Und jetzt kommt's. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wie pervers, sagt Paulus. Vertauscht. Verkehrter Gottesdienst. Wissen Sie, Götzendienst ist nichts anderes als pervertierter Gottesdienst. Wir knien vor den falschen Altären. Seien es die Götzenbilder damals, seien es unsere Hobbys oder das Geld heute. Was immer wir zu Götzen machen, woran immer wir unser Leben hängen. Und Paulus erklärt uns hier das Wesen und das Geheimnis des Götzendienstes. Es besteht im Kern in der Vertauschung von Schöpfer und Geschöpf. Anstatt den Schöpfer anzubeten, knien wir vor dem Geschöpf. Sogar vor niedrigeren Geschöpfen, als wir es sind. Am Ende vor irgendwelchen Bildnissen von kriechenden Tieren. Das heißt, wer seinem Schöpfer die Anbetung verweigert, wird vor dem Geschöpflichen niederknien. Oder anders gesagt, verweigerter Gottesdienst mündet immer in verzweifelten Götzendienst. Verweigerter Gottesdienst mündet immer in verzweifelten Götzendienst. Unser Herz ist kein Vakuum. Und Benedikt Peters hat diesen Götzendienst so beschrieben, er sagt, so verehrt der Mensch am Ende einen Abgott wie den Mammon oder die Materie, klar, für die Marxisten ist die Materie ewig, oder unreine Geister wie Krishna, den arabischen Wüstendämon Allah, der in einem schwarzen Stein wohnt, oder er verehrt sogenannte Heilige oder die Mutter Gottes. Und ganz wichtig, Zitat Ende, und ganz wichtig, diese Dynamik, diese Abwärtsspirale, die gilt von Natur aus. Ausnahmslos für alle Menschen. Kein Unterschied, nirgends. Das heißt, wer verstehen will, wie Sünde funktioniert, sagt Paulus, der muss immer mit dieser Vorgeschichte beginnen. Am Anfang steht immer unsere Geschichte mit Gott, beziehungsweise Gottes Geschichte mit uns, denn er hat ja mit uns begonnen. Er hat ja, wie Psalm 139 das sagt, uns von Anfang an gesehen und gewollt, Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott beginnt mit uns eine Geschichte und von seiner Seite aus nur Liebe und von unserer Seite aus Ignoranz und Rebellion. Und weil Gott uns ernst nimmt, ihr Lieben, weil Gott uns ernst nimmt, hat unser Verhalten konkrete Folgen. Vers 24, darum hat sie Gott, das ist jetzt die Konsequenz, darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Also verweigerte Anbetung, verworrenes Denken, verkehrter Gottesdienst und das kommt dabei raus. Gott hat sie dahin gegeben, sagt Paulus. Und das ist im Griechischen ein sehr starkes Verb, paredoken. Und das kommt hier dreimal vor, in 24, 26, 28. Das heißt, er hat sie ausgeliefert. Überlegen Sie, wenn ein Gefangener dem Gericht übergeben wird, wenn ein Gefangener an das Gericht übergeben wird, dann steht dieses Wort zum Beispiel. Und jetzt ist spannend, wem werden wir ausgeliefert? Uns selbst. Darum hat Gott sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen. Wörtlich steht hier, in den Begierden ihrer eigenen Herzen. Also da steht ein Dativ. Und ich sage Ihnen auch, warum das wichtig ist. Weil der Dativ deutlich macht, da sind wir schon drin. Gott schickt uns nicht in diese Begierden rein, sondern er lässt uns in diesen Begierden drin. Gott hat uns jetzt mit unserem Herzen in Ruhe gelassen, in unseren Begierden schmoren lassen, nachdem wir alle seine Hilfe abgelehnt haben. Er hat uns da gelassen, wo wir schon waren und wo wir auch bleiben wollten. Und das ist das Schlimme. Gott überlässt uns dem Streben unseres eigenen Herzens. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, sagt Paulus. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Viele Zeitgenossen würden genau das Gegenteil sagen. Die würden sagen, höre auf dein Herz. Ja? Sie kennen diese Sprüche. Höre auf dein Herz. Und sie gehen davon aus, dass in diesem Herzen eigentlich das Richtige und das Gute fröhlich sprießt, ein bisschen Unkraut dazwischen, aber höre auf dein Herz. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, dein Herz ist deine schlimmste Problemzone. Warum? Warum ist unser Herz die größte Problemzone? Weil dort unsere Urbegierde steckt. Paulus sagt, er hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und dieses Wort kann positiv und es kann negativ, je nach Zusammenhang, ausgerichtet. Und hier ist es eindeutig negativ. Und wissen Sie, worin unsere Urbegierde besteht? Das sagt die Bibel immer wieder sehr deutlich. Sie besteht darin, dass wir unser eigener Gott sein wollen. Luther hat das immer wieder auf den Punkt gebracht. Der Kern der Sünde ist, dass der Mensch Gott sein will und nicht will, dass Gott Gott ist. Das ist die Urbegierde unseres Herzens. Wir wollen unser Ding machen. Wir wollen uns nicht beugen. Und deswegen verweigern wir dem wirklichen Gott die Anbetung. Das ist der Grund für alle Sünden unseres Lebens im Letzten. Und damit sind wir wieder am Anfang bei Vers 21. Verstehen Sie, weil diese Urbegierde uns treibt, dass wir unser eigener Gott sein wollen. Die regiert unser Herz und die verweigert Gott die Anbetung. Und verweigerte Anbetung, verworrenes Denken, verkehrter Gottesdienst, all das folgt dann. So sind wir. Und deshalb ist es verdient, sagt Paulus, aber tragisch, wenn Gott mich an meine eigenen Wünsche ausliefert, wenn Gott gewissermaßen seinen Sicherheitsgurt losschnallt, denn dann kommt raus, dann quillt endgültig hervor, was in unserem Herzen ist, was wir vorher wollten, das müssen wir jetzt. Wir kommen davon nicht mehr weg, wir sind ja an uns selbst ausgeliefert. Erst wollten wir sündigen, jetzt müssen wir sündigen. Das heißt dahingegeben, erst wollten wir gegen Gott rebellieren, jetzt müssen wir gegen Gott rebellieren. Dahingegeben, erst wollten wir Gott ignorieren, jetzt müssen wir Gott ignorieren. Das ist die Realität unserer Existenz, bevor Christus uns rettet. Und schauen Sie, Paulus ist hier sehr detailliert. Paulus nennt eben auch extra noch den Motor, der in unserem Herzen wühlt, den Motor, der unser Herz antreibt. Und das ist eben dieses Begierden, dieses Streben, dieser Antrieb, der letztlich auch unser Denken prägt, Epithymia. Hier eindeutig negativ. Etwas erstreben, was gegen den Willen Gottes ist, weil ich mein eigener Gott sein will. An uns selbst ausgeliefert, an die falschen Bestrebungen unseres Herzens. Und dann sind wir wie, ja, wenn Sie es mit einem Bild sagen wollen, wir sind wie ein bissiger Kampfhund, dem man den Maulkorb abnimmt und von alleine lässt. Und ich hoffe, Sie haben gemerkt, Paulus beschreibt diesen Zusammenhang und diesen Zustand, in dem wir uns befinden, sehr engmaschig. So als wollte er alle Schlupflöcher dicht machen, durch die wir doch irgendwie noch davon flüchten können, um uns ein bisschen herauszureden. Und wer das begreift, was Paulus hier schreibt, wissen Sie, der weiß auch, dass er einen Retter braucht. Wer das ernst nimmt, was Paulus hier schreibt, dem muss man Vers 16 und 17, dass wir gerettet werden durch die Kraft des Evangeliums, durch Jesus nicht mehr erklären. Der weiß, warum er einen Retter braucht. Und deswegen müssen wir diese Wahrheit auch in der Evangelisation sagen, wie der Mensch vor Gott dasteht. Und erst jetzt ist es sinnvoll, dann auch über die einzelnen Sünden zu sprechen. Wir werden also unser eigenes Herz und unsere Zeitgenossen nie wirklich verstehen, solange wir diese Vorgeschichte verdrängen und nicht verstehen. Am Anfang steht immer unser persönliches Verhältnis zu unserem Schöpfer, dem wir alles verdanken. Und dann, dieses zerstörte Verhältnis zum Schöpfer, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wirkt sich aber zwingend aus. Es wirkt sich dann zwingend aus auf unser Verhältnis zur Schöpfungsordnung und auf unser Verhältnis zu unseren Mitgeschöpfen. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, der Vollzug der einzelnen Sünde. Das erste war die Vorgeschichte, jetzt zweitens der Vollzug der einzelnen Sünde. Wir müssen das verstehen. Stellen Sie sich vor, Gottes Urteil würde uns in einer Urkunde nochmal ausgehändigt. Das göttliche Gericht schickt uns eine Urkunde, dann hätte diese Urkunde zwei Seiten. Auf der Vorderseite stünde das Urteil, du bist dahingegeben an die Rebellion gegen deinen Schöpfer. Und auf der Rückseite stünde die Folge dessen, du bist dahingegeben an die Rebellion gegen seine Schöpfung. Weil du gegen den Schöpfer rebellierst, rebellierst du auch gegen die Schöpfung. Und das heißt gegen die Schöpfungsordnung und gegen deine Mitgeschöpfe. Darum bist du zur Gefahr für deine Mitmenschen geworden. Und die Bibel macht deutlich, das ist ein tragischer, unauflösbarer Zusammenhang. Das ist, wir könnten sagen, ein verzweifeltes Jungtim. Ein verzweifeltes Jungtim. Das kriegt man nicht auseinander. Wenn der Mensch sich vom Erfinder und Schöpfer der Natur abwendet, sagt John MacArthur, dann wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Wenn der Mensch sich vom Erfinder und Schöpfer der Natur abwendet, dann wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Und diesen Vollzug der Sünde beschreibt Paulus dann ab Mitte von Vers 24. Das müssen wir jetzt verstehen. Gott hat sie dahingegeben, die Begierden ihrer Herzen, und dann geht's los mit dem Vollzug. Zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Dann nochmal Zusammenfassung der Verse davor. Die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Sie merken, Paulus hält das nicht aus, dieses ganze Dilemma darzustellen. Es entringt sich ihm richtig ein kurzer Lobruf auf Gott mal so zwischendurch. Deswegen steht das hier, der gelobt sei in Ewigkeit. Also ich will ihn wenigstens loben. Und dann geht's weiter. Darum hat Gott sie, Vers 26, auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander oder aneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Sehr konkret. Sie können ja mal nachzählen, wie viel Sünden Paulus dann noch in 29 bis 31 aufzählt. Ich bin auf 23 gekommen, überprüfen Sie das nochmal. Dann, wie gesagt, Vers 24, wo es zunächst noch nicht um die Homosexualität geht, sondern um einen grundsätzlich falschen Umgang mit aller Sexualität. Und Sie merken, gerade in diesen Versen 24 bis 27 spielt unser Körper eine wichtige Rolle. Warum? Weil wir durch unseren Körper leben. Und deswegen bringt Paulus hier auch einige konkrete Beispiele aus dem Bereich der Sexualität. Das ist ja bei weitem nicht das einzige Feld, auf dem wir sündigen. Aber er will damit deutlich machen, Leute, was im inneren Herzen beginnt, das wirkt sich auch am äußeren Leib aus. Und Paulus sagt in Vers 24, Luther übersetzt, sie schänden sich. Sie schänden sich zunächst den eigenen Körper durch sexuelle Sünden und dann schänden sie mit dem eigenen Körper auch den Körper anderer Menschen. Und da Körper und Herz, da Leib und Seele so eng zusammengehören, schände ich, wenn ich den Körper des anderen schände, zugleich auch dessen Herz. Also wohlgemerkt, in 24 redet Paulus noch nicht über das Thema Homosexualität, sondern hier können Sie alle sexuellen Sünden eintragen, also Ehebruch, Pädophilie, Vielweiberei, außerehelicher Geschlechtsverkehr und so weiter. Und Jesus hat das sogar noch ausgedehnt auf die unreinen Gedanken, die wir in dieser Hinsicht pflegen. Er hat das zugespitzt, formuliert in Matthäus 5, Vers 28, wo unser Herr sagt, ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, also eine Frau, die einem anderen gehört, ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das gehört also auch noch dazu. Allerdings müssen wir an dieser Stelle kurz auf ein Doppelmissverständnis hinweisen, das es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat, und das müssen wir klarstellen. Zum einen das Missverständnis, dass Sünde vor allem im Zusammenhang mit Sexualität geschieht, also wenn irgendwo Sünde geschieht, dann Sexualität. Und dann das zweite Missverständnis, dass Sexualität deshalb unterdrückt werden sollte. Beides wird von Paulus klar widerlegt. Das erste, also dass Sünde vor allem mit Sex zu tun hat, das sehen wir hier an seiner Sündenliste ab Vers 29. Das sind 23 weitere Beispiele, die vielleicht mit Ausnahme von Unzucht und Treulosigkeit sonst alle nichts direkt mit Sexualität zu tun haben. Klammer auf, die Beispiele zeigen übrigens auch, praktische Sünde geschieht nicht nur durch die handgreifliche Tat, sondern auch durch Worte. So, und dann das zweite Missverständnis, dass Sexualität unterdrückt werden musste. Nein, der Leib des Menschen und auch unsere gesamte Sexualität werden in der Bibel sehr, sehr hoch geachtet und sehr geschätzt und geschützt und gewürdigt. Und gerade hier in Vers 24 sagt Paulus ja, dass der Körper eine eigene Ehre hat, denn sonst könnte man ihn doch nicht entehren. Er sagt, sie haben ihre eigenen Leiber untereinander entehrt. Entehren kann ich nur, was Ehre hat. Und in Vers 26 nochmal ganz ähnlich. Also Sexualität hat in Gottes Schöpfungsordnung eine eigene Würde, eine eigene Ehre, eine eigene Schönheit. Und wenn die Sexualität in der Ehe eingehegt werden soll, also wenn sie in diesem Schutzraum, dem sie vorbehalten ist, bewahrt werden soll, aufgehoben werden soll, dann dient das ja geradezu dazu, dass die Sexualität sich in ihrer ganzen Schönheit, mit der Gott sie geschaffen hat, entfalten soll. Also, Sünde gibt es nicht nur im Zusammenhang mit Sexualität und Sexualität soll nicht schlecht gemacht oder unterdrückt werden. Und diese verbindliche Koppelung von gelebter Sexualität und Ehe dient nicht ihrer Verdrängung, sondern, wie gesagt, ihrer Entfaltung. Und lassen Sie mich das noch hinzusagen. Es ist mehr als ironisch, dass die Väter und Mütter der sogenannten sexuellen Befreiung im Neomarxismus sich ausgerechnet als die Beschützer der Sexualität aufgespielt haben. Diejenigen, die die Frühsexualisierung von Kindern betrieben haben und bis heute betreiben und am liebsten immer noch in früheren Alter anfangen wollen. In Wirklichkeit haben die Neomarxisten eine dauerhaft erfüllte Sexualität den Menschen schwer gemacht. Sie haben ganz viel kaputt gemacht. Das sind nicht die Sachwalter erfüllter Sexualität. Und damit Paulus konkret. Paulus erklärt den Vollzug der einzelnen Sünde an einem praktischen Beispiel, das die Menschen zu fast allen Zeiten der Geschichte bewegt hat. Und das ist das Beispiel der Homosexualität. 26. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleichermaßen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Warum thematisiert Paulus das jetzt so deutlich? Warum nimmt er sich ausgerechnet diesen einen Spezialfall von Entehrung des Leibes heraus, um das Prinzip daran deutlich zu machen? Es kommt Paulus auf eine Analogie an, eine spannende Analogie, nämlich auf eine Parallele zwischen Götzendienst und Homosexualität. Das müssen wir verstehen. Und Paulus markiert diese Analogie mit einem auffälligen Verb, mit dem Verb vertauscht. Er sagt beide Mal vertauscht. Das heißt, in beiden Fällen, sowohl beim Götzendienst als auch bei der Homosexualität, passiert eine tragische Vertauschung. Eine Verkehrung, eine Umkehrung. Und Paulus sagt, das ist die Analogie zwischen Götzendienst und Homosexualität. Gottes Wille wird jeweils in sein Gegenteil verkehrt. Beim Götzendienst, Vers 23, schauen Sie hin, das heißt, es wird die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht mit dem Bild des sterblichen Menschen und da sogar mit dem Bild der kriechenden Tiere. Also, anstatt Gott anzubeten, betet der Mensch Bilder an, die er selber gemacht hat. Geschöpfliches betet er an, anstatt den Schöpfer. Verkehrung. Und das gleiche Prinzip finden wir bei der Homosexualität wieder, sagt Paulus, Vers 26. Da wird der natürliche Geschlechtsverkehr vertauscht mit dem unnatürlichen. Die körperliche Vereinigung mit dem anderen Geschlecht wird ersetzt durch die Sexualität mit dem eigenen Geschlecht. Und Paulus sagt, in beiden Fällen wird Gottes Wille auf den Kopf gestellt. Das hat übrigens der Kirchenvater Chrysostomus, der im 4. Jahrhundert lebte, in einer Predigt über unsere Stelle schon fast wörtlich so gesagt. Chrysostomus sagt, Zitat, wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge von den Füßen auf den Kopf gestellt. Das heißt, in ihr Gegenteil verkehrt. Pervertierter Gottesdienst und pervertierte Sexualität. Und passen Sie auf, in beiden Fällen führt diese Umkehrung dazu, das ist auch interessant, führt diese Umkehrung dazu, dass man sich nicht dem Gegenüber zuwendet, sondern seinesgleichen. Also, statt den Schöpfer anzubeten, betet das Geschöpf das Geschöpfliche an. Statt sich dem Mann zuzuwenden, wendet sich die Frau der Frau zu. Statt mit der Frau ein Leib zu werden, verkehrt der Mann mit dem Mann. Die Umkehrung führt dazu, dass man sich statt dem Gegenüber seinesgleichen zuwendet. Das ist die Struktur. Und Paulus sagt, Leute, das ist Aufstand gegen die Schöpfungsordnung. Das ist Aufstand gegen die Natur. Und darum führt der Apostel hier unter der Leitung des Heiligen Geistes den Begriff Physikos ein. Und Physikos heißt natürlich. Paulus sagt, es gibt eine natürliche Praxis von Sexualität und es gibt eine unnatürliche Praxis von Sexualität. Und es ist ein Verdienst der Ethik Dietrich Bonhoeffers, dass Bonhoeffer gefordert hat, diesen Begriff des Natürlichen, der in der protestantischen Ethik verdrängt war, wieder ernst zu nehmen. Weil Paulus das hier sagt. Überlegen Sie mal, aus unserem Sprachgebrauch ist das Wort natürlich oder unnatürlich, normal oder anormal, fast völlig verschwunden. Weil es oft auch nur für Geschmacksfragen missbraucht wurde. Also wenn jemand eine Sache nicht gefiel, hat gesagt, ist doch nicht natürlich so eine Frisur. Oder wenn ihm was gefiel, hat gesagt, ja, das ist natürlich. Das war oft nur Geschmacksfragen, völlig willkürlich. So darf man das natürlich nicht machen. Aber Paulus verwendet den Begriff ganz präzise. Paulus meint mit natürlich, so wie Gott die Natur geschaffen hat. Paulus meint mit natürlich ganz im Sinne der Schöpfungsordnung. So wie Gott die Natur gedacht hat, so wie er sie konzipiert hat, so wie er sie eingerichtet hat. Also halten Sie das fest. Natürlich heißt im Sinne der Schöpfungsordnung. Und dann der Gegenbegriff, den Paulus hier verwendet, wieder natürlich, Paraphysin, also gegen die Natur, heißt in Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung. Der Philosoph Robert Spähmann verwendet dann gern die Begriffe normal und unnormal. So, und jetzt noch eine spannende Entdeckung. Paulus betont dieses Schöpfungsgemäße mit einer sprachlichen Besonderheit. Das kann man nicht sehen, wenn man nur den deutschen Text hat. Aber wenn Paulus hier von Mann und Frau spricht, in Vers 26 und 27, dann verwendet er nicht die normalen griechischen Alltagswörter, die man normalerweise verwendet, anea für den Mann und gynae für die Frau. Sondern Paulus verwendet seltene Vokabeln. Er nennt den Mann Arsen, das hat nichts mit Gift zu tun. Ja, auch ein interessanter Fund für Feministen. Also er nennt den Mann Arsen und er nennt die Frau Tellus. Und jetzt fragt man sich, Paulus, wo hast du die Begriffe her? Und die Antwort ist aus dem Schöpfungsbericht, ganz direkt 1. Mose 1. Sie wissen ja, dass der Schöpfungsbericht im Alten Testament ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde. Aber dann gab es später eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und in dieser griechischen Übersetzung des Schöpfungsberichts, 1. Mose 1, 27, wo steht, und er schuf sie als Mann und Frau, was wir gehört haben in der Lesung. Da stehen jetzt ausgerechnet diese speziellen Begriffe, Arsen und Tellus. Und Paulus verwendet die. Das ist auffällig, als ob er so einen gelben Textmarker nehmen würde und sagt, schaut her, ich verwende diese Begriffe und nicht einfach anea und gynae. Warum? Weil Paulus Folgendes deutlich machen will. Er will sagen, Leute, wenn ich von Mann und Frau rede, dann von Mann und Frau, so wie Gott sie am Anfang geschaffen hat. Arsen und Tellus. Wie Gott sie beauftragt hat mit seinem Konzept und wie Gott sie dafür erschaffen hat, in einer polaren Spannung miteinander zu leben, das ist ihre Bestimmung, als ein echtes Gegenüber, nach dem Schloss-Schlüssel-Prinzip, wenn Sie so wollen. Ja? Oder hier der Topf und da der Deckel, das sind schon gute Bilder, das ist schöpfungsgemäß. So hat es Gott gemacht und so hat es Gott gemeint. Und dagegen rebelliert die Homosexualität. Verstehen Sie, dagegen rebelliert die Homosexualität, obwohl das den meisten bestimmt nicht bewusst ist. Gott sagt, die Frau wurde für den Mann geschaffen, als seine Hilfe. Und der Mann wurde, wenn ich das so sagen darf, vorab schon für die Frau geschaffen, als ihr Beschützer. So finden wir es im Alten Testament, so finden wir es im Neuen Testament, dann ausführlich entfaltet in Epheser 5. Gott hat uns einander geschenkt, als gegenseitige Ergänzung. Gott hat uns einander geschenkt nach diesem Prinzip Topf und Deckel, damit wir uns gegenseitig helfen und beglücken können. Gott hat uns einander geschenkt, den einen für den anderen. Und Paulus sagt, das ist natürlich. Das ist Physikos. Das ist der Plan des Schöpfers. Das ist das Konzept. Und jetzt vergleiche mal damit, welche Umkehrung sich vollzieht, welche tragische Vertauschung. Oder man könnte etwas freier übersetzen, welche Pervertierung. Wenn Mann und Frau aus dieser göttlichen, aus dieser natürlichen Ordnung ausbrechen und sich stattdessen dem jeweils eigenen Geschlecht zuwenden, mit dem jeweils eigenen Geschlecht verkehren, sexuell verkehren. Paulus sagt, Vers 26, das ist Paraphysin. Das ist gegen die Natur. Das ist gegen die Schöpfungsordnung, die Gott uns zu unserem Wohl gegeben hat. Jetzt sind wir am Kern. Und von daher kann man auch verstehen, warum die meisten heidnischen Völker Homosexualität als nicht natürlich empfunden haben. Weil es gegen die Schöpfungsordnung ist, die ja auch in ihrem Gewissen noch Spuren hinterlässt. Aber was passiert? Je länger und je bewusster ein Mensch gegen Gottes Schöpfungsordnung anlebt, umso mehr wird sein Empfinden und seine Urteilsfähigkeit umgeprägt. Und dann folgt aus dem Vollzug der Sünde auf Dauer, und das ist unser letzter Punkt, eine immer stärkere Verstrickung in die Sünde. Das ist das Letzte, was Paulus hier auch zeigt. Also die Vorgeschichte der Sünde, der Vollzug der Sünde und jetzt zum Schluss die Verstrickung in die Sünde. Und Paulus beschreibt diese Verstrickung in die Sünde mit zwei weiteren Begriffen, die er dem unnatürlich an die Seite stellt. Also er sagt, Homosexualität ist wieder natürlich. Aber jetzt kommen zwei weitere Begriffe noch. Und diese beiden weiteren Begriffe zeigen die toxische Wirkung von Sünde nochmal, die vergiftende Wirkung von Sünde, wie sie den Menschen verändert. Und der erste Begriff ist Schamlosigkeit. Paulus sagt in Vers 27, gleichermaßen haben auch die Männer, also kein Unterschied, ob bei Mann oder Frau, den natürlichen Verkehr mit einer Frau verlassen, sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Hier steht das Wort Schamlosigkeit. Was ist Scham? Scham ist eine natürliche Scheu. Das ist uns schöpfungsgemäß mitgegeben worden. Nach dem Sündenfall, aber dann hat es uns der Schöpfer gegeben, weil wir durch den Sündenfall plötzlich Schutz brauchten und unsere Blöße bedecken mussten. Und was ist jetzt schamlos? Das heißt, der Mensch tut etwas, wovor er eigentlich zurückschrecken müsste, wobei ihm eigentlich unheimlich sein müsste. Die Scham im guten Sinne, wenn die Scham natürlich geprägt ist, dann ist sie eine Gabe des Schöpfers. Wie gesagt, nach dem Sündenfall als Schutz für unsere Blöße und Verletzlichkeit. Und was heißt jetzt schamloses Verhalten? Das heißt, ich lasse diese natürlich gegebene Schutzhülle los. Ich lasse im wahrsten Sinne des Wortes die Schutzhüllen fallen. Und ich lasse mich auf etwas ein, mit dem ich den anderen verletze und mich selbst seelisch verletze. Und ich erwarte gerade von diesem Verhalten, das den genialen Plan des Schöpfers in sein Gegenteil verkehrt, erwarte ich, dass es mich irgendwie ausfüllt und glücklich macht und meine Sehnsucht stillt. Was für ein tragischer Irrtum, sagt Paulus. Und das ist die dritte Kategorie. Unnatürlich, schamlos und Irrtum. Am Ende von Vers 27. Und sie haben den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Unnatürlich, schamlos, Irrtum. Die praktizierte Homosexualität hält den Betroffenen in seinem Irrtum gefangen. Und jetzt ist eins ganz wichtig. Paulus sagt damit nicht, er sagt nicht, dass Homosexualität als Sünde schlimmer ist als andere Sünden. Wir müssen jede Sünde ernst nehmen vor Gott. Und unsere eigenen ganz besonders. Aber Paulus weist mit großer Besorgnis auf die zerstörerische Wirkung hin, die Homosexualität bei den Betroffenen langfristig entfalten kann. Und das sagt er am Ende von Vers 27. Er sagt, sie haben den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist etwas rätselhaft. Aber wahrscheinlich meint Paulus hier, dass bei Homosexualität die selbstzerstörerische Wirkung der Sünde besonders deutlich wird. Es gibt ja auch bei anderen Sünden, dass sie eine sehr offensichtliche selbstzerstörerische Wirkung haben. Und Sünde richtet sich ja immer auch gegen den, der sie begeht. Und wahrscheinlich meint Paulus hier, dass bei Homosexualität diese selbstzerstörerische Wirkung sehr schnell und sehr drastisch deutlich wird. Das Schlimmste an der Sünde, an jeder Sünde, ist ja immer ihre Auswirkung auf mein Verhältnis zu Gott. Das ist ja das Schlimmste. Deswegen brauche ich ja vor allem anderen die Vergebung durch Jesus. Aber manchmal haben Sünden eine bestimmte Dynamik, die ihr erdrückendes, zerstörerisches Potenzial schnell erkennen lassen. Und zu diesen besonderen Gefährdungen der ausgelebten Homosexualität gehört sicher auch die besondere Anfälligkeit Homosexueller für die Immunkrankheit AIDS. Das ist ein medizinisches Faktum. Und das wird nochmal dadurch verstärkt, dass in der Regel unter Homosexuellen häufiger Partnerwechsel geschieht, also Promiskuität. Das spielt unter Homosexuellen eine ungleich größere Rolle als bei Heterosexuellen im Durchschnitt. Das ist unbestritten. Und von medizinischer Seite drängt sich nun Folgendes auf. Es werden ja Infektionskrankheiten regelmäßig untersucht auch. Und wir können sagen, Deutschland zählt zu den Ländern, in denen HIV-Infektionen bislang auf einige Bevölkerungsgruppen mit besonders hohem Risiko beschränkt geblieben sind. Die Zahlen für 2018 sagen, zurzeit leben knapp 88.000 Infizierte. Und davon sind knapp zwei Drittel Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten. Obwohl Homosexuelle, die Zahlen sind immer wieder umstritten, aber man könnte seriös sagen, deutlich unter 2% der Bevölkerung ausmachen. Und obwohl sie deutlich unter 2% der Bevölkerung ausmachen, sind sie mit circa zwei Dritteln an HIV-Infektionen beteiligt. Und von daher ist auch nachvollziehbar, dass in Deutschland bis 2017 Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten kein Blut spenden durften. Da ist dann seitens der Lobbys Druck gemacht worden, man hat das geändert durch politischen Druck, aber auch jetzt werden sie nach der Hämotherapie-Richtlinie erst zugelassen, wenn sie, wie es dort heißt, ein Jahr lang auf ihr sexuelles Risikoverhalten verzichtet haben. Eben weil diese besondere Gefährdung besteht. Und das sagt Paulus hier in Vers 27. Den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und wir lesen das mit bangem Herzen. Verstehen Sie, wir lesen das mit bangem Herzen, wenn wir an die Betroffenen denken. Und wir werden zugleich daran erinnert, dass jede Sünde, an der ich bewusst festhalte, die gleiche Tendenz hat. Nämlich sie hat die Tendenz, den Sünder zu lähmen und ihn gefangen zu nehmen. Und noch ein letztes. Verstrickung. Noch ein letztes Beispiel für Verstrickung. Sie zeigt sich zuletzt darin, dass der Sünder seine eigene Sünde trotzig verteidigt und rechtfertigt. Und dass er sich über jeden freut, der das Gleiche tut wie er. Das sagt Paulus am Ende mit Vers 32. Das bezieht sich auf alle Sünden, die hier genannt werden, aber eben auch auf die Homosexualität. Damit wollen wir dann zum Schluss kommen. Paulus sagt, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. tun sie diese Dinge. Man könnte sagen, trotzdem. Nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die sie ausüben. Das ist nochmal eine Steigerung, verstehen Sie, eine Zuspitzung, an der sich diese Verstrickung so deutlich zeigt. Weil ich hier die Sünde bewusst unterstütze, die Sünde bewusst verteidige, ja, die Sünde geradezu bejubele. Und an dieser Stelle macht Paulus nochmal die menschliche Verantwortung deutlich, die mit jeder Sünde verbunden ist, verstehen Sie? Der Sünder kann sich nicht darauf zurückziehen, ich bin ja ein Opfer und ich kann ja nicht anders und so weiter. Gott hat mich eben dahin gegeben, ich bin eben so verstrickt. Ja, das ist wahr, aber trotzdem bietet Gott dir immer noch eine Hilfe an. Stoß die doch nicht weg. Und verstehen Sie, deshalb ist es in dieser Frage auch so wichtig, wir werden nächstes Mal nochmal darauf zurückkommen, ein Dogma aufzudecken, das von bestimmten Kreisen über lange Zeit hinweg gezielt verbreitet wurde, nämlich dieses Dogma, Homosexualität sei genetisch bedingt und damit gewissermaßen einem Menschen schicksalhaft in die Wiege gelegt. Diese Behauptung ist gerade in den letzten Jahren durch wichtige medizinische Studien widerlegt worden. Auf meiner Homepage, Wolfgang-Nestvogel, da habe ich einiges Bonusmaterial zu dieser Predigt zur Verfügung gestellt. Sie müssen einfach auf Bonusmaterial gehen und dann finden Sie das ziemlich schnell. Und dort habe ich unter anderem einen Aufsatz von Johann Hesse vom Gemeindehilfsbund hingestellt, in dem sie zahlreiche Literaturbelege für Studien finden, die deutlich zeigen, dass es diese genetische Disposition nicht gibt. Eine der berühmtesten Studien ist die von 2016, Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological and Social Sciences von Mayer und McHugh. Und da wird das auch sehr, sehr deutlich gesagt. Ich lese Ihnen mal aus der Zusammenfassung nur einen Satz vor. Da heißt es, einige der am häufigsten vertretenen Ansichten zur sexuellen Orientierung, sowie die So-Geboren-Hypothese, also so geboren, das heißt genetisch bedingt, werden von der Forschung einfach nicht untermauert. Und weiter, die Studie fand auch heraus, dass individuell erlebte Umweltfaktoren die größte Rolle in der Entwicklung zur Homosexualität spielen. Und vielleicht noch ein letztes Zitat von Liza Diamond, die sich auch seit langem mit der Forschung in dieser Frage beschäftigt. Sie hat gesagt, Zitat 2019, Argumente, die auf der Unveränderlichkeit von sexueller Orientierung basieren, sind unwissenschaftlich, wenn wir berücksichtigen, was die heutigen repräsentativen Langzeitstudien sagen. Zitat Ende. Also, nicht genetisch vorgegeben. Man muss dabei, wenn man das auf der menschlichen Ebene, auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung betrachtet, eher entwicklungspsychologische Aspekte mit berücksichtigen. Da kommen wir nächsten Sonntag nochmal kurz dazu. Aber es ist wichtig, dies hier festzuhalten. Homosexualität ist keine genetische Festlegung und auch keine Krankheit. Das ist der Punkt, an dem ich mit Herrn Spahn übereinstimme. Er sagt auch, das sei keine Krankheit. Dem stimme ich zu. Und die Bibel sagt auch an keiner Stelle, dass Homosexualität eine Krankheit sei, sondern sie ist vielmehr eine sündige Neigung. Wie Gier, wie Stolz. Eine sündige Neigung. Und deshalb erinnert Gott den Sünder an seine Verantwortung. Auch hier in diesem letzten Vers. Und Paulus sagt, das ist nochmal eine Steigerung gegenüber dem Sünde tun, dass ich mich darüber freue und dazu Beifall klatsche, wenn andere sündigen. Super, du machst das auch. Der Begriff, der hier steht, wo Gefallen haben an, das kann man wörtlich übersetzen mit Beifall spenden für. Und was Paulus hier beschreibt, ist die bewusste Unterstützung der Sünde. Und er sagt, das ist unvorstellbar, er sagt Vers 32, sie machen das, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes kennen. Und obwohl sie wissen, welche Konsequenzen das hat, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, die können sich nicht auf mangelnde Zurechnungsfähigkeit hinausreden. Sie können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst, wir haben es nicht gekannt. Der Mensch hat eigentlich alle Informationen, die er braucht. Zumindest weiß er, in welche Richtung er weiter fragen muss. Genauso hat Paulus in Vers 20 gesagt, Gottes Kraft und Gottheit können wahrgenommen werden an der Schöpfung. Und hier sagt er es nochmal ganz ähnlich am Schluss. Sie erkennen das gerechte Urteil Gottes. Die Informationen liegen alle auf dem Tisch. Sie sind zugänglich. Und auch die Studien kann jeder lesen. Und sie haben nicht nur die Informationen über richtig und falsch, sondern auch über die Konsequenzen des Todes würdig. Und das meint hier ewige Trennung von Gott. Und trotzdem tun sie es, sagt Paulus. Und man merkt den Schmerz in dieser Aussage. Er sagt, und trotzdem tun sie es. und sie fördern es bei anderen und sie klatschen Beifall dazu. Und das ist die absichtliche, die willentliche Rebellion gegen den Gott der Bibel und darum die bewusste Unterstützung und Förderung der Sünde. Liebe Geschwister, Paulus sagt nicht, dass jeder einzelne Homosexuelle sich so aggressiv verhält. Dafür sind die individuellen Situationen viel zu unterschiedlich und viele leiden still unter ihrer Situation, ganz gewiss. Aber dieser offensive, stolze Umgang mit der eigenen Schuld, der liegt in der Logik dieser Verstrickung, das zeigt Paulus, mit der die Sünde den, der ihr folgt, immer stärker beherrscht. Dieser Stolz. Ein berühmt gewordenes Beispiel für diesen Stolz ist das trotzige Zitat von Klaus Wowereit, damals regierender Bürgermeister von Berlin, 2001, dieses berühmte Statement: Ich bin schwul und das ist auch gut so. Ein trotziges Statement. Und 13 Jahre später hatte sich die gesellschaftliche Situation schon sehr gewandelt. Und da klang es dann bei Tim Cook, dem Chef von Apple, nicht mehr trotzig, sondern triumphal, wenn er sagte: Ich bin stolz, schwul zu sein. Und ich betrachte meine Homosexualität als eines der größten Geschenke, die Gott mir gegeben hat. Zitat Ende. Aus dem Trotz wurde Stolz. Und das, was Gott als widernatürlich bezeichnet durch sein Wort, wird umgedeutet in eines der größten Geschenke, die Gott mir gab. Das liegt in dieser Fluchtlinie von Vers 32. Und einer der Reformatoren hat es so formuliert, er hat gesagt, solange sich einer schämen kann, kann er noch geheilt werden. Aber wenn irgendwann durch beständiges Sündigen die Scham abgestumpft ist, dann werden wir die Sünde irgendwann bejahen. Und dann ist alle Hoffnung auf Besserung verloren. Zitat Ende. Und damit kommen wir zum Schluss für heute. Unsere Aufgabe war die biblische Einordnung der Homosexualität. Und kommenden Sonntag wollen wir dann noch den nächsten Schritt gehen, so Gott will, die kirchliche Verantwortung gegenüber Homosexuellen. Und ich sage hier bewusst kirchliche Verantwortung, weil ich die Kirche Jesu Christi in ihrer gesamten Geschichte meine, die immer mit diesem Problem konfrontiert war. Und auch dazu werden wir in Gottes Wort dringend benötigte Hilfe finden. Wenn Gott uns mit diesen schweren Befunden in seinem Wort konfrontiert, das sind schwere Befunde, wissen Sie, dann ist seine Absicht dahinter ja immer, zurechtzubringen, aufzudecken, zu vergeben und letztlich uns Sünder zu trösten, damit wir wieder zu Vers 16 zurückflüchten, zur Kraft des Evangeliums, zur Rettung für jeden, der glaubt. Das will Gottes Wort. Und erst von dieser Basis aus hat Paulus, also nachdem er das Evangelium hellstrahlend an den Anfang gestellt hat Paulus uns dann mit diesem schweren Befund in Gottes Wort konfrontiert. Und er hat uns zunächst gezeigt, da ist die Vorgeschichte der einzelnen Sünde, diese grundsätzliche Rebellion, die aus unserem finsteren Herzen kommt, dass selber Gott sein will und die alles kaputt macht, verweigerte Anbetung, verworrenes Denken, vertauschte Gottesverehrung, also Götzendienst. Und dann haben wir gesehen, der praktische Vollzug der Sünde, und der führt zu einer immer tieferen Verstrickung in die Sünde. Und deshalb brauchen wir Gottes Gnade. Wir brauchen Gottes Hilfe. Einmal, um seine Wahrheit richtig zu verstehen, aber dann auch, um unsere jeweilige Verantwortung zu erkennen. Was sollen wir nun tun? Lassen Sie mich den Befund darum nochmal zusammenfassend so formulieren. A. Homosexualität ist in Gottes Augen Sünde, weil sie bewusst oder unbewusst eine Auflehnung gegen die göttliche Schöpfungsordnung darstellt und deshalb bedarf sie der Vergebung durch Gott. B. Homosexualität ist nicht eine natürliche, gottgegebene Schöpfungsvariante, sondern sie ist nach den Worten des Paulus unnatürlich und ein Ausdruck von Schamlosigkeit. Deshalb wird sie der Geschöpflichkeit und somit den wahren Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht. Und schließlich C. Homosexualität ist nach der Bibel weder eine Krankheit noch eine genetische Disposition. Sie bedeutet, und das ist eine gute Nachricht, keine unveränderbare Festlegung des Menschen. Keine unveränderbare Festlegung des Menschen für sein gesamtes Leben. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir jede sündige Neigung mit einem Gebet einfach abschalten können. Da werden wir nächsten Sonntag nochmal drüber reden. Das hat Gott nicht versprochen. Bete einmal und dann ist es weg. Aber was Gott versprochen hat, ist wieder und wieder seine Vergebung für dem, wem seine Schuld leid tut. Johannes 1, Vers 8, wo der Apostel sagt, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir wissen das, mit manchen Sünden kommen wir immer wieder an beim Herrn. Aber der Herr sieht unser Herz. Und er hat uns das fest zugesagt im Psalm 34, Vers 19. Und bitte nehmen Sie das unbedingt mit. Psalm 34, Vers 19. Und sagen Sie das Menschen, die davon betroffen sind. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das ist eine große Ermutigung, dass immer wieder Männer und Frauen glaubwürdig bezeugen, dass der Herr ihnen eine echte, eine dauerhafte Veränderung geschenkt hat. Manchmal erst nach Jahren. Deswegen schließe ich mit diesem Zeugnis von Sebastian Weber, der das in einem aufrichtigen Erfahrungsbericht beschreibt, das ist erschienen bei CLV. Ist Veränderung möglich? Erfahrungen eines ehemaligen Homosexuellen. Und er beschreibt dort sehr ehrlich, dass er als Junge schon stark mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hatte. Und dann kommt er während seiner Zivi-Zeit, also während des Zivildienstes, zum lebendigen Glauben an Jesus. Und er sagt, in diesem Lebensabschnitt war für mich auch die Zeit gekommen, dass ich nicht mehr länger verdrängen und überspielen konnte, dass ich mich sexuell zu meinem eigenen Geschlecht hingezogen fühlte. Und dann, obwohl er Christ war, hat er immer wieder homosexuelle Kontakte gesucht. Und trotzdem hat er diesen Zwiespalt zwischen seinen Neigungen und Gottes Schöpfungsordnung quälend empfunden. Und dann hat er sich erfahrenen Glaubensbrüdern anvertraut. Und er schreibt, die haben ihm dadurch geholfen, dass sie fest zu Gottes Wahrheit gestanden haben, dass sie da keine Kompromisse gemacht haben und dass sie die Geduld hatten, ihm bei diesem Weg aus der Bindung heraus beizustehen. Er schreibt, auch wenn sie mich manchmal aufgrund meines Lebensstils ermahnen mussten, lebten und leben sie eine echte Freundschaft mit mir, in der sie mir durch keinerlei Andeutungen oder Handlungen zu verstehen gaben, dass ich aufgrund meiner Neigungen in ihren Augen weniger wert wäre. Dies war eine grundlegende Erfahrung auf dem Weg zu einem gesunden Selbstverständnis als Mann. Und dann schenkt Gott ihm, dass er den Weg zu einer Frau findet. Und er schreibt, ich bin meiner Frau zutiefst dankbar für ihre Liebe. Und dass sie mich trotz all meiner Fehler, und er sagt, das hat den Anfang der Ehe auch noch belastet über eine gewisse Zeit hin, dass sie mich trotz all meiner Fehler und Schwächen als ihren Mann angenommen hat. Heute ist er Familienvater, verantwortlich auch in einem christlichen Dienst tätig. Und er sagt, ich und viele andere haben erfahren, dass diese Veränderung so weit gehen kann, dass Menschen einen homosexuellen Lebensstil verlassen und sich auf eine dauerhafte, erfüllte, heterosexuelle Beziehung einlassen können. Homosexuelle Gedanken und Gefühle tauchen zwar noch hin und wieder auf, sind aber weit davon entfernt, das Denken und Handeln zu bestimmen und haben einen Großteil ihrer Verführungskraft verloren. Und so versteht er sein Buch dann als ein Bekenntnis des Danks zu Gottes Gnade und Geduld. Und er schließt und er sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, er hat mich nicht aufgegeben und mich nicht verlassen, sondern immer wieder hat er mich zu sich gezogen und mir durch sein Wort und die Menschen, die er mir zur Seite gestellt hat, einen Ausweg aus meiner Sucht gezeigt. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, dafür danken wir, dass du uns mit deinem Wort Hilfe gibst, Orientierung gibst. Herr, du siehst, wie wir auch in unserer Gesellschaft in unserer Zeit so massiv mit dieser Not und dieser Schuld konfrontiert sind, die Paulus hier beschreibt. Aber danke, dass du stärker bist, dass deine Vergebung stärker ist, Herr. Und dass deine Geduld größer ist. Und so bitten wir dich, Herr, für die Menschen, die davon betroffen sind, von dieser Not, dass du ihnen Vertrauen zu deiner Diagnose schenkst, Herr. Dass du ihnen hilfst, das anzunehmen, was dein Wort über die Schöpfungsordnung sagt. Dass sie sich darunter beugen. Und lass sie doch dann erfahren, dass es Hilfe gibt. Und nicht Verurteilung. Hilfe und Liebe und Klarheit. Und Herr, auch diejenigen, die nicht davon betroffen sind, Herr, wir haben auch genügend, was wir immer wieder vor dich bringen müssen. Auch wir haben noch Reste des alten Adams in uns. Auch wir kennen die Begierden unseres Herzens. Und wir brauchen genauso deine Vergebung und deinen Schutz und deine Geduld. Und so beten wir dich an, dass du, unser Schöpfer, auch zugleich unser Erlöser geworden bist. Und wir wollen dir alle Ehre geben, Herr. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.